Dieses Bild, das wir am Anfang gesehen haben, das kannte ich auch nicht. Dirk hat das heute mitgebracht, sozusagen von der Raumstation aus den anbrechenden Tag zu sehen. Der hat mich gerade inspiriert, habe ich mich zurückerinnert an ein Erlebnis vor 34 Jahren. Als junger Fahrradfahrer am Nordkap. Dort habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass die Sonne nicht im Osten auf und im Westen untergeht. Ich war zwar etwas später als die Mitternachtssonne dort, die Sonne ging, glaube ich, so um 1:30 auf. Aber dieses Bild werde ich nie vergessen, in das Nordmeer zu schauen und zu wissen, dort kommt lange nichts. Und irgendwann kommt Eis. Und irgendwann kommt der Nordpol. So in diese scheinbare Unendlichkeit rauszuschauen und zu sehen, wie die Sonne dort gerade untergeht und gleich fast am selben Ort wieder aufgeht. Es hat mich tief bewegt. Und ich glaube, es ist wichtig, weil es unsere Blickrichtung verändert, genauso wie das Bild vom Dirk. Wir sind so fixiert auf unser Leben und mit unserer Brille zu schauen, aber eben uns mal so emporheben zu lassen und von oben, heute sagt man mal so schön, von der Metaebene zu schauen, vielleicht auch auf unser eigenes Leben. Das ist mir so wichtig und damit wünsche ich euch heute einen gesegneten zweiten Advent. Advent heißt Ankunft und ich glaube, es ist so wichtig, immer wieder Jesus sagt, hebt eure Häupter empor, aufzuschauen zum Himmel und dann eben mit seinen Augen auch auf das Leben zu schauen. Ich möchte gerne am Anfang von der Predigt beten und ihr dürft gerne einfach sitzen bleiben. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen zweiten Adventmorgen. Danke, dass du uns berührst durch deinen Heiligen Geist und danke, dass du da bist, Herr Jesus Christus, als unser Retter, unser Erlöser, dass du uns nahe kommen willst, auch heute an diesem Adventssonntag. Und ich bitte dich, Herr, wo wir vielleicht noch mit einer Schwere aus dieser Woche kommen, unsere Gedanken vielleicht kreisen oder uns manche Sorge nach unten zieht, heb uns hoch über dieses Sichtbare, über dieses Tal hinaus, dass wir von oben schauen, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass wir offene Augen haben, dich zu sehen, Jesus. Du, den hellen Morgenstern. Danke, dass du da bist und danke, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ich musste beim Vorbereiten, gleich lesen wir auch noch den Text, daran denken, wie wertvoll doch die Farben in dieser Welt sind, dieser Schöpfung. Ich würde mal sagen, es gibt kaum etwas Wertvolleres als die Farben. Und wer eingeschränkt ist im Sehen oder gar blind, der weiß um den Wert dieser Farbenvielfalt, die uns die Schöpfung schenkt. Und ich liebe ja die Abendsonne, weil die Welt in so ganz weiche Farben zeichnet. Ich liebe Sonnenuntergänge. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, das Morgenlicht ist etwas Wunderbares. Das Morgenlicht, vielleicht nicht an einem Morgen wie heute, da war es recht bewölkt, da hat es lange gebraucht, bis die Dämmerung so durchbricht, aber das Morgenlicht, wenn es ein klarer Tag ist, das ist ein klares Licht. Wir sehen zuerst Umrisse, dann werden die Konturen schärfer und Dirk war heute sehr schnell beim Sonnenaufgang. Bevor die Sonne aufgeht, an einem klaren Morgen, sehen wir den Morgenstern. Und er leuchtet fantastisch hell und ist ein Bild der Güte, der Gnade Gottes über diese Welt. Das heißt, der Tag bricht an, bevor wir laut Google den Sonnenaufgang erleben. Nämlich wenn der Morgenstern aufgeht, dann fängt der Tag an, lebendig zu werden. Der Morgenstern in der Antike, der Phosphorus genannt, der Lichtbringer. Wie gesagt, an einem Morgen wie heute ist das etwas eingetrübt. Oder wie in meiner Heimat, da sitzen meine Eltern oft von Herbst bis Frühling im Nebelloch. Aber an einem klaren Morgen werden wir da so beschenkt. Und dieses Bild greift der Apostel Petrus auf in seinem zweiten Brief, wenn er vom anbrechenden Tag, vom anbrechenden Morgen spricht. Petrus, ihr alle kennt ihn vom Namen her, er ist ja der Apostel, einer der Apostel, die von Anfang an mit Jesus unterwegs waren, die Jesus gehört, gesehen, gefühlt haben, die von ihm gelernt haben. Damals war er jung, aber jetzt, als er diese Briefe schreibt, ist er schon der Gereifte, der alte Petrus, der, zu dem Jesus einmal gesagt hat, wenn du jung bist, wirst du gehen, wo du hin willst, wohin du willst. Aber wenn du alt wirst, dann wird dich ein anderer führen und du wirst gehen, wo du nicht hin willst. Wir wissen aus der Überlieferung, Petrus hat für seinen Glauben mit dem Leben bezahlt. In Rom am Kreuz gestorben, wie sein Herr, wie sein Meister. Und dieser alte Petrus, der schreibt von sich gar nicht mehr, ich bin der große Apostel, sondern der leitet seinen Petrusbrief ein, den zweiten Brief, in dem er sagt, Simon Petrus, Diener und Apostel von Jesus Christus. Der alte Petrus weiß, er ist Diener. Und er dient mit dem, was er hat, indem er das Wort Gottes, was er selber erlebt hat, was er selber gehört hat, weitergibt. Und er schreibt zwei Rundbriefe, die sind in das Neue Testament eingegangen. Und es ist interessant, die sind nicht wie bei Paulus oft, dass der Fall war, an Einzelpersonen oder an eine bestimmte Gemeinde adressiert, sondern der erste Petrusbrief ist adressiert an alle Auserwählten, an die, die verstreut sind in der Fremde. Und das nämlich in einer Zeit im ersten Jahrhundert, als es nicht nur den Petrus getroffen hat, sondern das Glaubensbekenntnis häufig zum Tod geführt hat, zum Martyrium. In einer Zeit, in der Gemeinde verfolgt war, zerstreut war, an diese zerstreute Gemeinde schreibt Petrus. Und im zweiten Brief, den wir gleich aufschlagen, da ist es oder sind die Adressaten alle, die durch die Gerechtigkeit Gottes und des Retters Jesus Christus den Glauben empfangen haben. Es sind wir auch gemeint. Ganz allgemein an alle, die die Gerechtigkeit Gottes erlebt haben und die Jesus Christus als ihren Retter, als ihren persönlichen Retter erlebt haben. Das heißt, die den gleichen wertvollen Glauben wie die Apostel haben, ohne Abstriche, ohne Unterschied. Also auch an uns ist dieser Brief adressiert. Und Petrus nimmt uns jetzt mit in einen gereiften Glauben, der mit einer ganz großen Tiefe Verbundenheit, eine Verbundenheit mit seinem Herrn ausdrückt. Und bevor dieser Abschnitt kommt, den ich gleich lese, sagt er, mit diesem Jesus haben wir alles geschenkt bekommen, weil wir ihn erkannt haben. Also, wenn du Jesus erkennst als der, der er sein will, dein Retter, dann hast du mit ihm alles geschenkt bekommen, was es gibt in dieser Welt. Alles. Und dieser Glaube an diesen Jesus, das ist für mich der Adventglaube. Nämlich mit Jesus zu rechnen, weil ich ihn erlebt habe und sich nicht zufrieden zu geben damit, dass das alles Geschichte war, die ja gut und gerne passiert ist, sondern ein Glaube, der uns nach vorne blicken lässt auf einen Jesus, der mit Macht und Herrlichkeit in Herrlichkeit wiederkommen wird. Das ist dieser Adventglaube. Advent heißt Ankunft, Wiederkunft, Wiederkommen. Also ein Glaube, der nach vorne schaut. So wie Jochen Klepper, der auch ein verfolgter Christ war, in der Zeit des Nationalsozialismus gedichtet hat, eins seiner wunderbaren Lieder: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Aus der Blickrichtung einer leidenden, einer verfolgten Kirche im Nationalsozialismus. Und so spricht eben auch Petrus davon, dass Jesus Christus wiederkommt. Und zwar so wie der anbrechende Morgen. Und ich lese uns mal den Text. Ihr seht ihn vorne aus dem ersten Kapitel im zweiten Petrusbrief von Vers 16. Da heißt es: Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. Und so gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgehe. Ihr sollt vor allem eins wissen: Kein prophetisches Wort aus der Heiligen Schrift lässt eine eigenmächtige Deutung zu, denn keins dieser Worte wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hätte. Vielmehr waren Menschen vom Geist Gottes ergriffen und haben in seinem Auftrag geredet. Wir haben euch mal diesen einen Vers fett gedruckt. Die prophetischen Worte gewinnen für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut, dass ihr darauf achtet, denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finstern Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Für mich ein wunderbarer Textabschnitt, und ich habe mich erinnert, das gehört zu einem der Bibeltexte, die ich als junger Christ auswendig gelernt habe. Und die bleiben. Möchte ich euch ermutigen, lernt mal wieder Bibelverse auswendig. Das ist ein Schatz, den ihr mitnehmt. Und dann lest ihr das und sagt: Wow, was für eine Kraft ist doch in diesen Worten. Ich habe mir die Frage gestellt: Was macht Petrus eigentlich so sicher? Er spricht hier im Brustton der Überzeugung, ohne jeden Zweifel. Aber was macht ihn so sicher? Was macht ihn so sicher, dass Jesus Christus der Messias ist? Der Retter, der Erlöser. Und was macht Petrus so sicher, dass dieser Jesus wiederkommen wird? Und wir gehen das gleich nochmal durch. Mir ist aufgefallen, Petrus stützt sich auf zwei Zeugen oder auf zwei Beweise oder zwei Argumente. Und die möchte ich euch gerne mal oder mit euch beleuchten. Das erste ist nämlich, er sagt, es gibt Augenzeugen. Und er ist einer davon. Es gibt Menschen, die dabei waren, die es gesehen haben, die es weitererzählen konnten. Und er schreibt hier von einer Begebenheit, die sich zugetragen hat, als Petrus drei seiner engsten Jünger nimmt, den Petrus, den Johannes und den Jakobus, und macht mit ihnen einen Morgenspaziergang auf einen sogenannten Tafelberg. Das ist im Norden Israels, der Berg Tabor, so wird er heute genannt. Und von dort hat man eine wunderbare Aussicht auf die große Jezreel-Ebene, die uns in der Bibel auch als Harmageddon bezeichnet wird. Und Harmageddon, da gehen einem gleich die Gedanken durch den Kopf. Ein Ort, der auch in den alten Propheten als Tal der Entscheidung bezeichnet wird. So einen Überblick hat man von diesem Berg Tabor aus. Und dorthin nimmt Jesus seine Jünger, seine drei Jünger. Und bevor er das gemacht hat, das lesen wir nach in Markus 8 und 9, fragt er seine Jünger, sagt mal, für wen halten die Leute mich eigentlich? Was hört ihr so? Ihr seid doch unterwegs, wenn ihr Brot kauft. Was reden die Menschen? Und dann sagen sie, naja, die einen sagen, du bist Elia, die anderen sagen, du bist Johannes, der Täufer, du bist der Täufer. Und dann sagt Jesus, aber für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Petrus, dieser Petrus, du bist Christus. Und danach kündigt ihnen Jesus an, dass er leiden muss, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Das heißt, er vertraut ihnen dieses Geheimnis an, für was er eigentlich in die Welt gekommen ist. Auch Dinge, die sie noch nicht verstehen konnten. Und dann, Markus 9, kommt eben diese Geschichte, er nimmt diese drei mit auf diesen Berg Tabor. Und auf einmal passiert etwas, das beschreibt Petrus, dass, und eben im Markus-Evangelium lesen wir es, dass Jesus auf einmal vor ihren Augen anders wird, verklärt. Das heißt, er wird weiß, sein Gewand wird weißer, als es je ein Tuchfärber weiß machen kann. Auf einmal sehen sie Jesus nicht mehr in menschlicher, sondern in verklärter Gestalt als den Heiligen. Und auf einmal erscheinen Mose und Elia auf diesem Berg Tabor. Und auf einmal spüren diese drei Jünger, hier ist etwas anderes. Hier ist Gott, hier ist Gottes Gegenwart. Hier ist Gott selbst unter den Menschen. Und Petrus, der immer so ein bisschen feurig war, der lässt sich hinreißen und sagt, Meister, hier ist so gut, lass uns hier Hütten bauen, bleiben wir hier auf diesem Berg. Aber genauso wie Mose vom Berg wieder runtersteigen sollte, als er Gott erlebt hat, genauso ging der Weg von Jesus mit seinen Jüngern wieder runter. Zu den Menschen, zu uns. Der Menschensohn soll leiden, soll sterben, soll auferstehen und er wird wiederkommen. Deshalb ging er vom Berg wieder runter. Aber zuvor hören die Jünger eine Stimme aus dem Himmel, wie der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auf ihn sollt ihr hören. Und das hat Petrus selbst erlebt. Er war dabei. Er war als junger Mann dabei. Und so wie ich mich 34 Jahre lang danach noch erinnere an den Sonnenaufgang am Nordkap, genauso erinnert sich Petrus Jahrzehnte später noch daran, ich war dabei, ich habe es selbst gesehen und gehört. Er erzählt es aus erster Hand. So wie die im Volk Israel, die dabei waren, als Mose die Gesetzestafeln bekommen hat. Und die haben es weitergegeben, ihren Kindern, ihren Enkeln, den Generationen bis zu uns, zum Glück auch aufgeschrieben und zusammengefasst und heute sogar billig zu kaufen für jeden, der sich's halbwegs leisten kann. Und wer sich's nicht leisten kann, der bekommt sie geschenkt. Es gibt so viele. Die Bibel, das Wort Gottes. Wir haben es schriftlich. Wie ein Stammbaum, musste ich denken. So mancher hat vielleicht sich schon mal beschäftigt mit seiner Familie, mit seiner Herkunft. Ida und ich, wir haben das ausführlich getan mit ihrer Familiengeschichte und wir haben mittlerweile von einer Linie von Mutters Seite und ihrer väterlichen Seite einen Stammbaum bis ins 17. Jahrhundert. Aber das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Vorher waren ja Eltern und Voreltern und Vorfahren. Und genauso wie dieser Stammbaum, dass ich wissen kann, auch wenn mein Horizont nicht über meine Urgroßeltern hinausreicht. Aber ich komme ja woher? Genauso wissen wir, dass all das, was hier geschrieben steht, aus den Überlieferungen kommt, die Menschen mit Gott erlebt haben und haben sie aufgeschrieben und festgehalten. Und deshalb ist es so wichtig zu begreifen, unser Glaube, der basiert auf dem Grund der Apostel und Propheten. Es ist mehr als persönliche Spiritualität. wir erleben immer wieder heute in der Gesellschaft so ein spiritueller, so ein Hunger nach Spiritualität. Und der ist gut, weil er Menschen ja suchen lässt. Aber leider geht dieser Hunger oder Durst nach geistlichem Erleben oft auf in einem persönlichen Glauben, der quasi privat ist, der niemand was angeht. Und jeder erlebt so seinen Gott und auf Deutsch gesagt, jeder macht sich so seinen Gott. Und das ist eben mein Glaube. Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass Petrus sagt, wir stehen auf dem Grund der Apostel und Propheten, weil das, was wir erlebt haben, ist ein Augenzeugenbericht, auch wenn der schon 2000 Jahre alt ist. Unser Glaube basiert auf Tatsachen, nicht auf mystischem Erleben. Und wenn das noch so gut ist, dass wir Gott in stillen Stunden vielleicht erleben, aber unser Glaube beruht in erster Linie auf Tatsachen, auf Augenzeugen, die mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen haben. Und für mich ist das so wichtig, dass ich begreife, mein persönlicher Glaube an Jesus Christus hat etwas Reales. Es ist die Realität dieser Welt und nicht eine Spinnerei in meinen Fantasien. Und deshalb, der aus dem Geist Gottes, oder wie es das Neue Testament sagt, der Wiedergeborene, Glaube kennt, das ist ein persönlicher Jesus. Und ich frage euch heute, an diesem zweiten Advent, hast du diesen persönlichen Herrn? Kennst du ihn? Ist er wirklich dein Herr? Oder musst du ihn erst finden? Musst du dich erst von ihm finden lassen? Glaubst du an diesen Jesus? An diesen Jesus, der gelitten hat, gestorben ist und auferstanden, aber der eben auch wiederkommen wird, wie wir es im Glaubensbekenntnis beten. Und es heißt einmal im letzten Buch der Bibel, so ein ganz poetischer Vers, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und dieser Vers ist mir nochmal so durch und durch gegangen, denn der Geist ist der Geist Gottes. Der sehnt sich danach, nach Erlösung, nachdem, dass Jesus kommt. Aber der Geist nicht alleine, sondern der Geist und die Braut. Und wer ist die Braut? Es ist die Gemeinde Jesu. Es ist die Gemeinschaft aller derer, die diesen persönlichen Christus haben, die ihm nachfolgen, die wiedergeboren sind. Und nur die können sagen, komm, Herr Jesus. Und an diesem Punkt, wenn wir das mal so bei uns auch sacken lassen, merken wir ja, wenn wir davon sprechen, dass Jesus einmal wiederkommt, wie das auch befremdet. Wie vielleicht Menschen, die diesen persönlichen Jesus nicht kennen, die vielleicht sagen, ja, Christentum ist nicht schlecht, das sind gute Werte, aber die sind spätestens dann befremdet, wenn wir sagen, komm, Herr Jesus. Herr, komm wieder. Jesus kommt bald. Und dann schauen sie uns vielleicht an und sagen, das ist aber weltfremd. Nein, aus diesem Petrustext heraus ist es das Fundament der Apostel und Propheten. Weil Augenzeugen es erlebt haben und es uns weitergegeben haben, dürfen wir heute diesen persönlichen Jesus kennen und dürfen sagen, Herr, komm. Komme bald. Advent also als ein persönliches Erleben, Zuversicht, dass Jesus für mich wiederkommt. Und wenn Jesus mich ruft, dass ich weiß, wohin ich gehe. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob mein Leben mit 53 endet. Ich weiß es nicht. Oder ob ich 63 werde oder 93. Aber eins weiß ich, dass ich einmal bei ihm sein werde, wenn er mich ruft. Und eins weiß ich, dass ich heute schon bei ihm bin, weil ich sein Kind bin, weil er mich erlöst und erkauft hat. Und als solches möchte ich leben. Und deshalb frage ich dich nochmal, ist das auch dein Glaube, wenn du sagst, ich glaube an Jesus? Ist das auch deine Zuversicht? Und ich möchte euch ermutigen, wenn das so ist, kein Teufel, kein Leid, kein Tod, kein Zweifel, nichts, sagt Paulus, nichts kann uns scheiden, kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Nichts. Also nehmt das gerne mit. Advent ist ein Zeitzeugenerleben. Und wenn du ihn erlebt hast, bist auch du ein Zeuge. Ein Zeuge seiner Herrlichkeit. Nun habe ich euch aber gesagt, zwei Punkte, von denen ich sprechen möchte, oder zwei Argumente oder zwei Beweise, wie auch immer. Denn, ein Aber, mein Glaube stützt sich ja nicht allein auf mein Erleben. Wir sind und wir bleiben schwache Naturen. Und auch wenn ich sagen kann, ich weiß, wann ich einmal zum Glauben gefunden habe, ich weiß noch genau den Tag, als mich ein junger Mann gefragt hat, Stefan, möchtest du dein Leben mit Gott in Ordnung bringen? Möchtest du diesen Jesus als deinen persönlichen Herrn annehmen? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß an diesem Tag, von diesem Tag. Und trotzdem bleibt mein Leben ja immer irgendwo in Schwachheit. Und ich habe oft im eigenen Versagen erlebt, wie wichtig es ist, dass ich nicht auf meinem Bekehrungserlebnis, auf meinen Erlebnissen, meinen Glauben baue. Wir sind und bleiben schwach. Petrus wusste das. Petrus, der, von dem wir eben gehört haben, der dabei war, der auf dem Berg war, der alles gesehen hat, war auch der, den Jesus nach seiner Auferstehung fragen musste, sag mal, Petrus, hast du mich eigentlich lieb? Und Petrus ging das durch und durch, weil er wusste, dass er Jesus verraten hat. Er war nicht besser als Judas. Auch er hatte das Potenzial, Jesus zu verleugnen. Ich kenne diesen nicht. Dreimal. Und deshalb wusste Petrus, wie schwach er ist. Und deshalb hat er es auch verstanden, dass er es braucht, dass ihm Jesus sagt, heute denkst du, du bist stark genug, weil du jung bist. Aber wenn du alt wirst, wirst du hingehen, wo du nicht hin willst. Aber dann wird dich ein anderer gürten, heißt ein Gewand mit einem Gewandgürten, das dir Kraft gibt, diesen Weg mit Jesus ans Ende zu gehen. Das heißt, auch bei Petrus und auch bei Stefan, auch bei dir ist es so, dass der Glaube dann zerbröselt, wenn wir versagen, wenn wir uns nur auf das Erlebte stützen. Und deshalb der zweite Punkt, von dem Petrus hier spricht, wir können ja nochmal den Text einblenden, die prophetischen Worte, das Wort Gottes. Aus Sicht des damaligen Petrus, der diesen Brief geschrieben hat, waren das die Prophetenworte aus dem Alten Testament. Für uns heute ist es die ganze Heilige Schrift, wo wir immer wieder sagen können, auch wenn wir selber zweifeln und an uns verzweifeln, hier ist das Wort Gottes. Hier verbirgt sich Gott. Und durch das, was wir erlebt haben mit Jesus, gewinnen die Worte, die wir hier lesen, an Zuverlässigkeit, weil wir sie verstehen und weil wir sie anwenden. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, sagt Petrus. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ihr Lieben, der eigentliche Schatz im Leben, den wir haben, ist das, dass uns Jesus sein Wort hinterlassen hat. Und mir ist das zu diesem zweiten Adventssonntag nochmal so bewusst geworden. Wir leben in einer Zeit, die so gut ist, die uns so viele Möglichkeiten lässt. Und ihr Lieben, ich möchte euch immer wieder auch ermutigen zum Leben. Und dazu gehört auch das Leben zu genießen. Dazu gehört auch rauszugehen und zu atmen und zu spüren. Aber ich möchte euch eins mit auf den Weg geben. Das Leben ist eben nicht nur Tanzen und Glühwein und Märchenmarkt und. So schön die Kunst und so schön die Musik. Ich liebe sie. Aber das alles wird vergehen. das verbirgt dieses Buch. Und eins wird bleiben, das Wort Gottes. Und deshalb ist mir dieser Advent so wichtig, weil er mir deutlich macht, dieses Wort, sagt Petrus, ist wie der Morgenstern, der aufgeht in euren Herzen, so wie der helle Tag anbricht. Und immer dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, kann ich zurückgreifen auf dieses Wort. Immer dann, wenn mein Bekehrungserlebnis nicht mehr greift und es wird Tage geben, da wird es nicht mehr greifen, weil wir werden im Leben immer mal Dinge erleben, die haben wir vorher noch nicht erlebt. Olli, das ist gerade spontan, deswegen schaue ich in deine Richtung. Aber eine Krebsdiagnose zu bekommen, das hast du vorher noch nie erlebt. Das kam wie ein Blitz vor einem Jahr aus dem heiteren Himmel, völlig unerwartet, mitten in eine Familie hinein. Da sind wir nicht drauf gewappnet, da sind wir nicht drauf vorbereitet. Es wird noch viel kommen in unserem Leben, auf das wir nicht vorbereitet sind. Und dann trägt dieses Wort, beziehungsweise unser Glaube, wenn er auf diesem Wort gegründet ist, wenn es ein persönlicher Glaube ist, der nicht auf persönliche Mystik, auf irgendwelche Erlebnisse steht, sondern auf diesem Wort gegründet. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, es geht nicht darum, dass wir jeden Tag 3 Kapitel oder 5 Kapitel in der Bibel lesen. Ich kenne so viele junge Christen, die sich mühen, die sich quälen, weil sie denken, sie müssen ja was lesen. Aber es geht darum, dass wir dieses Wort Gottes als Schatz entdecken, der einen Wert hat, der über das Leben hinaus bleibt. Und da denke ich immer an meine Schwiegermutter, die in ihren alten, gebrechlichen Tagen nach dem Frühstück, wenn der Tisch abgeräumt war, ihre große Familienbibel aufgeschlagen hat und hat erstmal gelesen. Und wenn sie auch manchmal fast dabei eingeschlafen ist, aber das war ihr zweites Frühstück, das war ihr Essen, das war ihre Speise. Sie hat daraus geschöpft. Und ich merke es immer wieder, das, was ich einmal in jungen Tagen als junger Christ gelernt habe, das bleibt. Und deshalb das Lernen und das Wiederholen und das uns gegenseitig auch zusprechen und zum Geburtstag auch Segenswünsche, Bibelworte zu wünschen, das hat was Bleibendes, was Ermutigendes. Und das wünsche ich euch, unabhängig von den Übersetzungen und ob ihr die Bibel nun digital lest oder auf Papier, das ist alles Rille, das ist alles zweitrangig. Aber zu begreifen, das ist das Wort Gottes, das bleibt. Warum sage ich das? Weil ich immer wieder auch in unserer Gemeinde erlebe, dass Menschen, die auch von sich sagen, sie glauben, sie folgen Jesus nach, von vielen, vielen existenziellen Ängsten geplagt sind. Und ich höre so oft, dass es heißt, es wird ja immer schlimmer und was dann noch alles auf uns zukommt und mir macht das Sorgen und die Politik und jenes. Und dann denke ich mal, liebe Leute, lasst uns doch wirklich diesen Glauben als Realität in unserem Leben verankert sehen. Ist doch völlig unabhängig, ob irgendwann Krieg kommt oder das persönliche Leid oder allgemeines Leid. Es ist doch völlig unabhängig. Wir haben ja Menschen unter uns, Georgette ist leider nicht da, die aus dem Kongo kamen, wo Christenverfolgung Realität ist. Wer verbirgt mir denn, dass das nicht irgendwann bei uns auch ein Teil unseres Lebens sein wird? Aber darauf kommt es doch nicht an. Es kommt darauf an, dass wir auf Christus gegründet nach vorne schauen und wissen, dass dieser Jesus wiederkommt und dass wir sein Eigentum sind. Darauf kommt es an. Und dann möchte ich euch ermutigen, wenn auch untereinander dieses ganze Gerede kommt, ja, und wir wissen ja nicht und es wird ja immer schlimmer. Dann sage ich, ja und? Wir sind doch in Jesus gegründet. Und wir sollen wie der Morgenstern leuchten in dieser Welt, dass die Menschen sehen, dass Gemeinde Jesu nicht genauso angstgebeutelt dahin geht, wie es die ganze Welt tut, sondern dass wir eine lebendige Hoffnung haben, eine Zukunft bei Jesus. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und ich schließe mit dem schon kurz angedeuteten Gedicht und Lied von Jochen Klepper, diesen ersten Vers. Er sagt, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Und so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimmet froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Seid gesegnet an diesem zweiten Advent. Amen.